Vielen Dank für die wunderbaren Lieder, den Hinweis auf Gnade und Barmherzigkeit von Gott und den Auftrag, den wir haben für die Nationen. Ich würde gerne mit euch ein Thema schauen, wie sieht Gott uns Menschen? Wie sieht Gott uns Menschen? Es ist ja oft so, dass wir Menschen die Tendenz haben, dass wir so ein Postkartenbild machen, auch von der Schweiz. Und das tun wir gerne den Leuten weitergeben. Aber realisieren wir oft nicht, was es vordran hat oder in diesem Land innen. Bei uns im... Ist es bei uns, wo ich wohne, gehört, aus Bern. Muss ich es in der Hand behalten, ist besser. In der Stadt Zürich, wo ich wohne, ich wohne in einem 5, in einem, was ist schon das da hier? Okay, ist gut. Ich wohne in der Stadt Zürich in einem 5-Familienhaus. Und wir machen jedes Jahr, einmal im August, ein Nachbarschaftsfest. Und das war so ein paar Jahre her. Da habe ich morgen gesagt, oh Herr, es wäre schön, wenn ich mit jemandem könnte einfach die gute Nachricht teilen. Mach das möglich. Ich bin nicht so der, der auf andere zugeht und ihn bestürmt, aber dass du, Herr, etwas arrangierst. Das Fest hat angefangen und es hat sich so ergeben, dass ich mit den 8 anderen Männern gerade so in einem Kreis gesessen bin. Wir haben miteinander so ein bisschen geparölt, so ein bisschen geredet. Dann kommt der Werner vom Nachbarhaus frisch dazu und sagt, du Markus, jedes Mal, wenn du irgendwo siehst, dann kommst du von irgendwo her oder gehst irgendwo hin. Was machst du denn da genau? Er denkt, nein Herr, ausgerechnet der Werner. Alle anderen, aber nicht der Werner. Der Werner ist aus dem Nachbarhaus, 65, Journalist, homosexuell. Und der Werner, habe ich erzählt, ich arbeite mit OM und wollte mehr wissen. Und dann sagt er plötzlich, ja, dann bist du so richtig fromm. Ja. Und dann hat er angefangen, mich mit Fragen zu bombardieren. Also es ist ungefähr eine halbe Stunde gegangen, aber ich glaube, es waren 4 Stunden für mich. Wie es ausgegangen ist, werde ich nachher erzählen, am Schluss der Predigt. Mir ist wichtig, dass wir lernen, Menschen zu sehen. Nicht nach dem, was wir als Bild haben von ihnen, wo wir uns manchmal machen, sondern wie sieht Gott die Menschen, die da sind, um uns herum oder weiter weg. Und darum möchte ich mit euch eine Stelle schauen, die mir ganz lieb geworden ist. Und zwar aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 9, Verse 35 bis 38. Und zwar ist das ein Moment, wo Jesus die Volksmenge hat gesehen, auf ihn zukommen. Und dann werden wir einen Einblick sehen ins Herz, ins Innerste von unserem Gott, wie er uns Menschen sieht. Aber bevor es zu diesem Zeitpunkt kommt, wollen wir kurz erfassen, was ist vorher passiert. Wir haben im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5 bis 7, die Bergpredigt. Eine grosse Menge, heisst es, hat Jesus zugehört. Und ist fasziniert gewesen, weil er ein Mann war mit Vollmacht, hat es geheissen. Und dann nach der Bergpredigt ist es buchstäblich Schlag auf Schlag gegangen. Und zwar hat Jesus eine Aussetzung gehabt. Er hat den Knecht von einem römischen Hauptmann geheilt, die Schwiegermutter von Petrus. Er hat einen Seesturm gestillt auf dem See. Hat auf der anderen Seite vom See hat er einen Wahnsinnigen geheilt, der wieder zur Besinnung gekommen ist. Er ist zurückgekommen, er hat ein 12-jähriges Mädchen von einem Synagogenvorsteher vom Tod auferstanden lassen. Er hat eine blutflüssige Frau geheilt. Er hat Aussetzungen geheilt. Er hat Blindigkeit. Es ist Schlag auf Schlag gegangen. Und es ist im Vers 33, bevor das kommt, heisst es, das Volk ist geströmt, so etwas haben sie noch nie gesehen, heisst es. Wir können fast einen Blickschlagzeilen machen. Das Volk sagt, noch nie ist solches in Israel gesehen worden. Vers 33. Jesus hat Schlagzeilen gemacht. Alle sind gekommen, schauen. Die Einzigen, die das Problem hatten, heisst im Vers 34. Der Pharisäer hat gesagt, das ist vom Teufel. Die Frage ist, wie sehen wir Jesus? Jetzt gehen wir zu den Versen, die ich mit euch anschaue. Und zwar Vers 35, Kapitel 9 vom Matthäus-Evangelium. Und Jesus ging ringsum in alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen und verkündete das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen. Was mal auffällt, ist, was oft vorkommt, und das Wort alle zeigt eine Radikalität. Dass Jesus nicht einfach ein Wort geblieben ist, er hat ja Erfolg gehabt, die Leute sind zu ihm gekommen. Aber Jesus ist es wichtig gewesen, auch zu denen Dörfern zu gehen, die ihn noch nicht gesehen haben. Und er hat seine Sachen gemacht. Und um das zu erklären, was mein Herz auch berührt hat. Ich habe 7 Jahre in Afrika geschafft, im Kongo. Am Schluss von diesen 7 Jahren ist der Tata Kazembe, das ist ein alter Evangelist, war auf mich zugekommen und gesagt, Markus, ich habe 2 Sachen, bevor du zurückgehst nach Europa. Er hat gesagt, erstens, danke vielmals, dass du 7 Jahre mit uns, mit deiner Familie bist, da im Dorf gewesen bei uns. Und das Zweite ist, wieso haben wir 1900 Jahre warten, bis wir die befreiende Botschaft, die Botschaft der Vergebung, bekommen haben. Wieso haben wir 1900 Jahre in Zauberei, in Angst und Zweifel müssen verbringen? Und ich habe von ihm das Anliegen mitgenommen, dass ich alles machen möchte, damit dass es nicht mehr Menschen gibt, die das in Zukunft noch müssen sagen müssen. Wieso haben wir so lange müssen warten? Weil wir haben so eine gute Botschaft. Aber schauen wir es mal an. Jesus heisst, ging in alle Städte und Dörfer. Christen sind Leute, die wie Jesus gehen, nicht nur einfach warten. Das heisst, er lehrte in ihren Synagogen. Er hat ihnen die Schrift ausgelegt. Er hat sie unterrichtet. Dort, wo die Israelis waren. Dann heisst, er predigte das Evangelium. Oder er verkündete das Evangelium. Das Evangelium heisst ja die gute Nachricht. Mit was für einem Gefühl ist eine gute Nachricht verbunden normalerweise? Mit Freude. Es ist eine sensationelle Botschaft, die wir hier haben, zum Verkünden. Und das Dritte ist, er heilte alle Krankheiten. Das Wort, das griechische Wort, das da gebraucht wird, ist Therapeio. Wir hören Therapie drinnen vor. Also das Ganzheitliche, was Jesus schon von Anfang an gemacht hat. Ich sage auch immer spaßeshalber, das ist unser Auftrag, den wir haben. Bildung, Hilfe, Hoffnung. Er hat sie gebildet in der Synagoge, hat eine Hoffnung gegeben durch das Evangelium und er hat Hilfe gegeben, indem sie geheilt hat. Und jetzt sehen wir, all das, was er gemacht hat, die Leute kommen, sie strömen zu Jesus, sie stehen vor ihm. Und dann heißt es, Vers 36, und als er das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Er hat den Zustand vom Volk gesehen und es hat ihn gejammert. Und wir sehen hier einen kurzen Einblick ins Herz, ins Innerste von unserem Gott. Und das heisst, es jammerte ihn. Es jammerte ihn. Wir können nicht ganz begreifen aus dem Deutschen, was es bedeutet. Da wird ein griechisches Wort gebraucht, das nur 12 Mal im Neuen Testament vorkommt und allein 11 Mal auf Jesus angewendet. Das Jammern heisst, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde, er hat den Zustand vom Volk gesehen und es hat ihm buchstäblich den Magen umgedreht. Es ist ihm schlecht geworden, wo er gesehen hat, wie der wahre Zustand ist von diesem Volk. Es hat ihn persönlich aufgewühlt, im Innersten. Es hat ihn nicht gleichgültig gelassen. Und das ist Jesus. So sieht er uns Menschen. So kommt er auf uns zu. Und wir sehen es an anderen Orten. Zum Beispiel Matthäus 14, Vers 14, da heißt: Er stieg aus dem Boot und fühlte Erbarmen mit den 5000. Es hat ihm wieder den Magen umgedreht. Später, wo die Heiden mit 4000 gekommen sind, Matthäus 15, mich jammert das Volk. Matthäus 20, Jesus hatte Erbarmen mit ihnen und berührte ihre Augen. Das sind die zwei Blinden gewesen. Oder Lukas 7, Vers 13, wo er die Witwe hat gesehen, die ihren einzigen Sohn verloren hat. Als der Herr sie sah, fühlte er Erbarmen mit ihr. Haben wir Erbarmen, unser Herr? Und es geht weiter. Zum Beispiel Matthäus 18, Vers 27, beim Gleichnis vom Schuldknecht, da heißt: Der Herr hatte Erbarmen mit dem Knecht und gab ihn frei. Er sieht unsere Schuld, all unser Verfehlen. Und er will mir Erbarmen geben. Es jammert ihn. Eine der schönsten Stellen, Lukas 15, Vers 20, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, heißt vom Vater: Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und fühlte Erbarmen. Und das hat der Vater gemacht. Was ist nachher noch, was gekommen ist? Er ist ihm entgegengelaufen, er ist nicht einmal gelaufen, er ist gerannt. Und wer den mittleren Osten kennt, wer den nahen Osten kennt, alte oder erfahrene, weise Leute, die rennen nie. Das ist ein Zeichen von Schande. Unser Vater, Jesus, rennt auf uns zu. Er nimmt das auf sich. Warum hat er denn so Erbarmen gehabt? Warum hat Jesus so den Magen umgedreht? Es heißt, sie waren verschmachtet und zerstreut wie die Schafe, die keinen Hirten haben. Und die Frage ist, wie sehen wir unsere Leute um uns herum? Das Kranksein von diesen Leuten, das Zerschundensein, da wird das Bild gebraucht von Schafen, die quasi ihr Fell aufgerieben haben. An den Felsen oder in den Dornen abgequält und misshandelt haben. Sie sind erschöpft, zerstreut. Und dann ist die Frage: Haben wir auch so ein Bild von dem, wo wir sind heute, von den Menschen um uns herum? Wie sieht der Mensch um uns herum? Wenn man von der Schweiz schaut, was sagt man oft, was in der Schweiz für ein Problem ist? Wieso haben wir so eine hohe Suizidrate? Weil es so gut geht. Es gibt viele Studien, die sagen, wie viele Leute auch in ein Burnout hineinkommen, die gestresst sind, die abgequält sind, gehetzt. Und das Bild wird eigentlich auch hier gebraucht. Und es ist interessant, wir haben Studien gemacht, also ich komme aus der Stadt Zürich und das ist als Berner eine Herausforderung. Nach soziologischen Untersuchungen ist Zürich die schnellste Stadt in Europa. Wir sind gehetzt, wir sind gestresst in unserer Kultur. Vor einer Zeit ist mein bester Freund aus Afrika auf Besuch gekommen, hat bei uns in der Kirche geredet und am Schluss hat man so ein Palaver gehabt und dann hat man Fragen können stellen und jemand hat gefragt, was gibt er uns für einen Tipp, was wir als Schweizer könnten lernen von Afrikanern? Er hat kurz überlegt und hat gesagt, mein Tipp ist, lauft langsamer. Was das soll, sagt er, die laufen so schnell, die haben gar keine Zeit, zu sehen, wer euch entgegenkommt. Die sind so gestresst. Wenn ihr ein bisschen langsamer laufen würdet, dann würdet ihr auch sehen, wer euch entgegenkommt und vielleicht auch sehen, wenn jemand in Not ist und beizustehen. Sehen wir die Not um uns herum? Oder tun wir Leute verurteilen? Kann es sein, dass wir mit Pharisäern manchmal reagieren und sagen, hä, die sind selber die Schuld. Wenn sie alles über Bord werfen, was Christentum ist, was weiss ich, dann sind sie selber die Schuld. Und ich weiss, es gibt Christen, die so denken. Selber die Schuld. Selber die Schuld, wenn die Scheidung haben. Oder selber die Schuld, wenn das passiert und wenn die Krach haben. Sie sehen gar nicht anders wollen. Wie sehen wir die Leute um uns herum? Ich kann mich erinnern, wo die Heike, eine Mitarbeiterin von uns, angefangen hat zu arbeiten in Zürich im Rotlichtviertel, hat sie mitgeholfen in einer Drogenauffangstelle. Das war alles für sie völlig fremd, was sie dort machen musste. Und sie weiss noch, sie hat gesagt, ich bin hergekommen und dann bin ich da gestanden, beim Eingang, und dann ist die Frau auf mich zugekommen, eine Trögerin, und hat mich gefragt für einen Kaffee. Und ich habe Panik geschoben, hat sie gesagt. Ich habe Panik geschoben. Was mache ich mit dieser Tröglerin? Sie hat gesagt, zum Glück musste ich ihr einen Kaffee servieren. Da habe ich wenigstens gewusst, was ich machen muss. Sie hat sich um die Kaffeemaschine zugewendet und hat einen Kaffee rausgelassen. Und sie sagt, in dieser Zeit hat Gott etwas in ihrem Herz gemacht. Und sie hat gesagt, als ich mich umgedreht habe, habe ich nicht mehr die drogenabhängige Frau gesehen, sondern ich habe einen Menschen gesehen. Das ist ein Unterschied. Was ist deine Sicht von den Menschen, vielleicht von deinen Nachbarn, von deinem Bürokollegen, von deinem Klassenkollegen? Jesus hat es gejammert, als er das Volk gesehen hat, weil er gesehen hat, den wahren Zustand. Wir Schweizer sind ja gut mit Werbung und so tun wie wenn. Aber dahinter versteckt sich so viel Not oft. Und Jesus wird das auch uns zusprechen, wenn du jemand bist, der merkt, ich mag nicht mehr, ich bin abgehetzt. Mir ist einfach alles zu viel. Und dann sagt Jesus, ich sehe dein Herz. Ich bin für dich da. Darum ist unser Gott gekommen. Was ist die Reaktion? Ich habe gemerkt, als ich den Vers gelesen oder die Stelle, wenn ich so ein typisch schweizerisch würde reagieren, wenn ich etwas sehe, da ist eine Not, dann jetzt muss man anpacken. Jetzt steige ich ein und mache etwas. Jesus hat aber noch etwas anderes jetzt erwähnt. Und zwar Vers 37 und 38. Da heißt es, da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber wenige sind der Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Scheinbar ist eines von diesen Problemen, wo Jesus sieht, die Not ist so riesig, und er vergleicht es mit einer Ernte. Die Not ist so riesig, dass es einfach immer zu wenig Arbeiter hat und zu viel Arbeit. Und darum ist es wichtig, dass wir den Herrn von der Ernte bitten, dass er Arbeiter tut, vorbereiten. Ich habe erlebt jetzt in Rom, dass gerade mit dem Flüchtlingsstrom von syrischen Flüchtlingen enorm viel passiert ist. Die Flüchtlinge, die haben in Libanon und in Griechenland die Kirchenlandschaft völlig zu einer Opsie gekehrt. Ihr müsst euch vorstellen, Libanon mit etwa 4,8 Millionen Einwohnern hat 1,2 Millionen Flüchtlinge aufgenommen. Ein Viertel, stellt euch das vor, wenn plötzlich 2 Millionen Flüchtlinge in der Schweiz wären. Wie würdet ihr reagieren? Die Kirche in Libanon, wo sehr am Rand draussen ist, versteckt, sie haben die Not gesehen von diesen Leuten. Und Gott hat ihr Herz berührt und sie haben angefangen, ihre Kirchen zu öffnen für die Flüchtlinge. Und ich habe das Zeugnis gehört von einem Pastor von einer Gemeinde, der etwa die Größe hat, die ihr habt. Er sagt, mit einem Strahlen im Gesicht, Gott hat meine Gemeinde total durcheinander gebracht. Und zwar, das war ein Sonntagmorgen, wo plötzlich 30 syrische Familien bei einem Gottesdienst kamen. Und das ist ziemlich viel Stress geworden, wenn man plötzlich über 30 Kinder in der Sonntagsschule hat. Und dann muss man schauen, zum Beispiel. Das Gleiche in Griechenland, wo heute die evangelische Kirche ganz einen anderen Stellenwert hat, auch für, sogar für die Politik. Und der Vizebürgermeister von der Stadt Athen die Christen von der evangelischen Kirche bittet, ihnen zu helfen, weil sie nicht weiter wissen. Etwas, was ich auch erlebt habe, in dem Sinne, wie Gott Leute rufen kann. Wir hatten ein Schweizer Ehepaar, das seit 23 Jahren im arabischen Raum arbeitet. Sie waren in Syrien, in Irak, Jordanien. Und irgendwo mit diesen Flüchtlingsströmen hat Gott ihnen aufs Herz gelegt, dass sie den Syrern angehen oder den Syrern und Kurden angehen nach Deutschland. Sie waren aber nicht so sicher gewesen. Dann haben sie gedacht, wir fragen unsere Gemeinde, wo sie daheim waren, in Beirut. Und das war eine kurdische Gemeinde in Beirut. Und sie sind sich gefragt, was denkt ihr? Was sollen wir machen? Sollen wir weitergehen und auf Deutschland gehen? Und dann haben die Ältesten von dieser Gemeinde gesagt, Halleluja! Wir haben seit einer Zeit gebetet, dass wir von unserer Gemeinde jemanden aussenden können, der diesen Flüchtlingen nachgeht, um ihnen das Evangelium nahezubringen nach Deutschland. Und sie haben ihnen die Füße gewaschen, sie gesalbt und sie ausgesendet. Ich sage euch, das kann nur Gott machen. Ein Schweizer Ehepaar, das im Libanon von einer kurdischen Gemeinde nach Deutschland ausgesendet wird, um Syrer zu erreichen. Das kann nur Gott. Aber die Stelle hier ist leider mit immer nur gebraucht, oft braucht für Vollzeitmitarbeiter. Aber es ist genauso für jeden von euch. Gott sendet dich als Arbeiter. Mal zum Fragen, wer von euch arbeitet Vollzeit mit Nichtchristen? Mal die Hand aufheben. Wer arbeitet vollzeitlich mit Nichtchristen? Die sind noch viel mehr rausgeworfen in das Umfeld, das dich bewegt. Das Erbarmen von Jesus, Kunst tun, weiterzugeben. Ihnen Jesus lieb zu machen, ihnen näher zu bringen. Und das Wort, das hier gebraucht wird, ist eigentlich viel zu harmlos auf Deutsch. Es heisst eben, bitte den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Eigentlich das richtige Wort, wenn man es übersetzt, heisst hinauswerfen, ins kalte Wasser schießen. Es kann manchmal passieren, dass der Nachbar kommt und sagt, du, ich habe so ein Problem in meiner Familie, was soll ich jetzt machen? Und dann bist du gefordert. Oder die Bürokollege kommt und sagt, ich habe so eine Krise in meiner Ehe, ich weiß nicht weiter. Was sagst du denn? Plötzlich bist du exponiert. Und du bist die Person, die Jesus für die Menschen darstellt. Und dann ist es wichtig, wie wir die Menschen sehen. Sehen wir sie mit dem Erbarmen, wie Jesus uns Menschen sieht. Sind wir erfüllt von dem gleichen Erbarmen? Das einzige Mal, wo das Wort, das für Jesus gebraucht wird, dass er ihn gejammert hat, nicht für Jesus gebraucht wird, ist in Kolosser 3, Vers 12. Und ich glaube, es passt gut in unser Leben. So zieht nun, sagt der Paulus, so zieht nun als Gottes Heilige und Geliebte, Auserwählte, mitleidsvolle Barmherzigkeit an. Das gleiche Erbarmen, das Jesus für uns Menschen hat, soll dich erfüllen in dem, was du tust und wo du mit Menschen unterwegs bist. Und du wirst entdecken, dass hinter einer Fassade, hinter einer Position so viel Not ist. Menschen nach Hilfe schreien. Ich werde abschließen mit dieser Geschichte von Werner. Ich habe immer gedacht, für mich gesagt, hoffentlich haben wir jetzt keine Diskussion über Homosexualität. Mit all diesen Nachbarn, das wäre ziemlich Horror. Wenn man dann die Stellung beziehen und alles erklären. Aber ich habe gemerkt, der Werner hat immer mehr Fragen gestellt. Er hat mir gesagt, wenn du doch an Gott glaubst, was für einen Gott glaubst denn du? Was macht denn der? Und ich habe versucht zu erzählen, dass Gott ein Gott ist, der uns liebt, der barmherzig ist, der gekommen ist, um uns zu vergeben, der uns annimmt, so wie wir sind, dass wir zu ihm kommen können. Und wisst ihr, was er gesagt hat? Plötzlich sagt er, weißt du, ich bin in einer ganz, ganz frommen Familie aufgewachsen. meine Eltern waren so etwas von fromm, aber das von dieser Gnade und von dieser Vergebung, das habe ich noch nie gehört. Und später hat er mal gesagt, und mein Bruder ist noch schlimmer als meine Eltern. Und am Schluss hat er gesagt, danke vielmals, Markus. Das hat in meinem Herz eine Seite klingen lassen, die ich noch nachgehen muss. Zwischen habe ich immer wieder getroffen. Und jetzt haben wir gerade wieder ein Fest gehabt, Ende August. Und ich hocke zufälligerweise wieder vis-à-vis vom Werner. Wisst ihr, was der Werner hat gesagt? Plötzlich, Tränen in den Augen, sagt er, Markus, du hast etwas, das ich auch gerne möchte haben, aber ich habe es nicht. Noch nicht. Habe ich gesagt. Wir haben einen Gott, der es jammert, wenn er den wahren Zustand sieht. Manchmal tun die Leute so, wie wenn sie cool sind, gut drauf sind. Aber eigentlich ist dahinter oft viel Not. Sind wir bereit, wie unser Gott uns auf die Menschen zuzubewegen? Ich werde euch Mut machen. Es funktioniert. Ich werde gerne beten. Herr Jesus, ich werde dir Danke sagen, dass du ein Gott bist, der so grosses Erbarmen hat. Du lässt dich nicht irritieren durch Vorurteile oder durch was auch immer. Aber du siehst die wahre Not, die Menschen oft haben. Und ich werde dich bitten, dass du uns, dass du jedes hier innen einfach mit einer neuen, mit einem neuen Erbarmen erfüllst. Einerseits zu wissen, Herr, du hast mir vergeben. Du bist da, ich kann in deinen Armen kann ich wirklich Ruhe bekommen, Freude bekommen, Zuversicht bekommen. Gleichzeitig erfüllst du mich auch mit deiner Sicht für Menschen. Wir bitten dich, dass du uns Erbarmen schenkst, wo du hast, für unsere Herzen und für die Menschen um uns herum. Damit wir können die Botschaft, die wunderbare Botschaft von der Vergebung weitergeben. Segne du uns und du uns bevollmächtigen mit deinem Geist. Amen.
Herzlichen Dank, Markus. Es war sehr bewegend und